Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 370. Das ist eine 3, eine 7 und eine 0 hinten dran. Das hat aber nichts mit uns dreien zu tun, die wir hier am Mikrofon sitzen. Ich begrüße Sie erstmal alle ganz, ganz herzlich und jetzt hören wir mal, wer Sie noch begrüßen will.
Also ich sitze hier in Köln und blicke raus aus dem Fenster und sehe viel Grün. Das hat sich vieles getan in den letzten paar Tagen. Und ich begrüße alle, die uns zuhören wollen, ob die das mit dem Lautsprecher machen oder über einen MP3-Player oder ob die das ganz einfach über, naja, über was kann man es noch machen? Da sollte man mal drüber nachdenken.
Auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und frage mich, was die Anspielung mit dem Grün und den Nullen auf sich hat. Aber wir haben ja während der Sendung noch ein bisschen Zeit, vielleicht gibt es auch eine Auflösung dazu.
Ja, vielleicht gibt's aber auch neue Rätsel, denn wir müssten ja nochmal über Netzneutralität sprechen. Wir müssten darüber sprechen, dass die Verbraucherzentrale NRW die Telekom abgemahnt hat. Wir müssten auch mal darüber sprechen, was steckt denn eigentlich dahinter? Man könnte natürlich sagen, okay, die Telekom hat recht, da gibt es Vielsauger, die mehrere hundert Gigabyte pro Monat aus dem Netz ziehen, gegenüber irgendwelchen armen, schwach angebundenen Typen wie mir, die das gar nicht können. Na, ich könnte auch mehrere Gigabyte, aber es macht keinen Spaß, weil es eben zu lange dauert. Und warum muss ich denn quasi genauso viel zahlen wie die anderen? Warum muss denn jemand, der sich da HD-Filme en masse aus dem Netz jeden Monat zieht, nicht wirklich mehr dafür zahlen? Ist denn das wirklich gerecht oder ist nicht gerecht? Und da müssen wir vielleicht mal über den Preis sprechen. Nicht den Preis, den wir zahlen am Ende. Nee. Da gibt es den Geschäftsführer von Viprinet, den Simon Kissel. Der hat mal gerechnet. Öffentlich hat er mal gerechnet. Und zwar hat er gesagt, wir selber zahlen aktuell als Kleinverbraucher in einem Backbone-Netz 6 Euro pro Megabit pro Sekunde. Wenn man das jetzt umrechnet in Traffic, 1 Megabit pro Sekunde sind im Monat 253 Gigabyte. Das heißt, wir zahlen pro Gigabyte 2,4 Cent. Ja, das ist nicht viel, oder? So, und dann überlegen wir mal weiter. Das ist auch seine Überlegung dann gewesen, dass hier natürlich schon eine Gewinnmarge einberechnet ist. Und die Telekom, die ihr eigenes Netz betreibt, die ja eigentlich keine Kosten mehr direkt hat, denn das Netz ist ja zum Teil noch von Steuergeldern mit aufgebaut worden, die muss es natürlich unterhalten und Strom und dies und das und Personal, ist alles ganz klar. Aber er schätzt, dass der Telekom jedes Gigabyte an realen Kosten unter einem Cent pro Gigabyte eben möglich ist zu übertragen. Da macht die Telekom aber auch noch ein Geheimnis daraus, denn die verweigert sich dem neutralen Peering am DE-CIX. Da wird die Kalkulation aller Anbieter außer der Telekom gemacht. So, und dass der Traffic zum Teil teurer in Richtung Telekom-Kunden geht, wofür die Anbieter an die Telekom zahlen müssen. Ja, das ist alles etwas sehr, sehr undurchsichtig. Aber die Telekom hat ja die Geschäftsbedingungen geändert. Das hat sie am 2. Mai 2013 auf ihrer Heimseite da veröffentlicht. Und kann man sich auch als PDF runterladen und so, ist also sogar zu verstehen, erstaunlicherweise. Und da werden diese Volumengrenzen da dann genannt, diese 75 Gigabyte oder 200 oder 300 oder 400, je nachdem, welche Geschwindigkeit man hat. Und ja, gibt es jetzt im Netz eine ganze Menge Diskussionen. Also einmal haben wir jetzt herausgearbeitet, die Telekom braucht also weniger als einen Cent pro Gigabyte. So, von uns, wenn wir mehr laden, wenn wir also 75 Gigabyte laden, also 70 Cent für die Telekom, dann will sie uns drosseln auf meine halbe Geschwindigkeit, 384 oder irgend sowas. Ist eine Sauerei, oder? Muss man doch ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich so nicht in Ordnung. Wenn man sagt, pass auf, wir machen Deckel drauf. Wenn du saugst wie ein Schwachsinniger, dann sagen wir dir, nee, jetzt geht das nicht mehr, aus und Ende, jetzt kannst du da noch was. Aber jetzt die Verträge ändern und jetzt auch sagen, wenn du einen Tarifwechsel machst, dann fällst du auch in den neuen Vertrag mit hinein. Jetzt noch sagen, wenn du aber keinen machst und ein Altkunde bist, ja, dann stellen wir dich irgendwann um und dann fällst du auch in den neuen Vertrag rein. Das sind alles so Dinge, die haben die Verbraucherzentrale in NRW wachgerüttelt und die hat nun gesagt, pass auf, liebe Telekom, wir schicken dir jetzt erstmal eine Abmahnung. Jetzt hast du Zeit und kannst dir überlegen, was du darauf antwortest bis zum 16. Mai 2013 und wenn dann nichts passiert, dann gibt es eine Unterlassungserklärung und dann kann die Telekom entweder klagen oder muss auf die Verwendung dieser geänderten Klausel künftig verzichten. Erstaunlicherweise haben sich auch einige Politiker eingemischt. Dass sie davon Ahnung haben, hat mich etwas überrascht. Aber Populismus im Wahljahr ist ja nun eigentlich ganz klar. Da gibt's überhaupt keine Zweifel. Da springt man nun mal auf jede alte Karre auf, die da vorbeikommt. Aber insgesamt ist es ein gesellschaftliches Thema. Obwohl, es ist ja nicht die Telekom allein. DSL wird ja auch von 1&1 zum Beispiel gedrosselt. Steht ja da auch in den Verträgen drin. Und auch andere Anbieter haben ja Amsel, Drosselfink und den ganzen Quatsch da. Überall wird gedrosselt. Nur die Telekom hat es so geschickt gemacht, lieber Herr Obermann, aber er geht ja jetzt, dass es einen solchen Hype gegeben hat. Oder war das gezielt? Wollte man uns eigentlich aufregen, ärgern? Wollte man das Thema irgendwie so herausbringen, dass man hinterher dann verhandelt, einen Schritt zurückgeht und sagt, so, jetzt habt ihr euren Willen bekommen? Irgendetwas stinkt in diesem Laden. Wenn ich mir überlege, 75 Gigabyte kosten 70 Cent der Telekom und die sagen aber, wenn du die überschreitest als stinknormaler User, dann wirst du runtergeknallt, ein bisschen schneller als zu Fuß kannst du danach ins Internet gehen und da hast du eben Pech gehabt, das darfst du eben nicht machen. Da bin ich der Meinung, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Was meint ihr denn dazu? Kann man das einfach so hinnehmen? Kann man sagen, na, wer viel sorgt, soll viel zahlen?
Da werden sicherlich andere Anbieter kommen. Mir fällt da gerade ein, dass wir vor 3 Wochen oder sowas über die Initiative von Google in den USA geredet haben, die ja ein großes Interesse daran haben, dass große Bandbreiten bleiben, weil die ja gerne YouTube weiter verbreiten den Markt. Das ist eine große Werbeeinnahmequelle. Und dass sie darüber auch HD-Videos verschicken wollen. Wenn ich jetzt aber eine gedrosselte Bandbreite habe und gucke mir HD-Filme an, dann ist irgendwann vorbei und dann kann ich nur noch mit 300 Punkten Auflösung gucken, so wie wir das vor 10, 15 Jahren hatten. Also ich verstehe die Strategie der Telekom nicht, das gezielte Vergraulen der Kunden. Ich verstehe es einfach nicht, was dahinter stecken soll. Denn die Beutelschneiderei wird denen dann ja sowieso irgendwann auf die Füße fallen, weil, wie gesagt, andere Anbieter kommen werden.
Ja, vor allen Dingen die Telekom, die hat ja schon angefangen und wollte da so richtig reinhauen. In Köln hat die angefangen mit dem VDSL. Und das sollte ja 50 Megabit pro Sekunde sein. Und die Telekom hat dann viel, viel Geld investiert in diese neuen Kästen da, die man brauchte dafür, für diese schnelle Verbindung herzustellen. Und dann kommen aber die ganzen Leute drumherum, die was anbieten und sagen, wir machen 100 Megabit. Und die Telekom blieb bei ihren 50 Megabit bei diesem VDSL. Und was die jetzt machen, das kann nur tödlich sein für die Telekom. Ich finde, das ist eine abstoßende Adresse mittlerweile. Da geht man nicht hin. Da sucht man sich bessere, die einen schneller irgendwo ins Internet hineinlassen.
Findet man denn bessere?
Das findet man sicherlich. Ich weiß es nicht. Also ich bin bei Unity Media und ich habe dort 32 Megabit und ich kann mir noch 50 Megabit holen. Das kostet, glaube ich, 3 Euro mehr. Und Nur aus den 50 Megabit werden ja, das ist ja das, werden ja nicht immer die Verbindungen, die sind ja nicht alle 50 Megabit, sondern es hängt ja immer davon ab, wen du im Internet anrufst. Das kann ja sein, dass das eine ganz lahme Verbindung ist. Nur du könntest mit 50 Megabit dann hinkommen. Nur wenn du einen schlechten Partner hast, dann geht das runter bis auf ein paar Byte pro Sekunde. Das muss man alles erkennen. Und was nützt mir das, wenn ich da plötzlich bei mir auch 140 Megabit machen kann und keiner kann mir antworten?
Du hast ja dein etwas anderes Konstrukt. Das ist ja Kabelfernsehen, ist keine DSL-Verbindung. Die liefern das Signal. Du hast also eine Netzwerkinfrastruktur, die über das Fernsehkabel kommt. Und wenn alle Nachbarn das Gleiche haben bei dir im Haus oder bis zum nächsten Anschlusskasten, dann geht natürlich auch deine Geschwindigkeit runter, weil das Ethernet ja an Performance verliert, je mehr Leute aktiv da dran sind.
Ja, klar. Ja,
das liegt einfach im Kollisionsverfahren.
Ich habe noch Glück. Ich bin, glaube ich, noch der Einzige im Haus.
Und also mit der Drosselung, wenn ich an Wolfgang Rudolf denke, ob der nun drosseln oder nicht, ehe du mal den so viel darüber geladen hast mit deiner Tröpfelverbindung, ist schon der Monat um.
Also wenn ich auf die Homepage der Deutschen Telekom gehe, bis die vollständig bei mir, bei meiner Geschwindigkeit, 864 Kilobit pro Sekunde geladen ist, da sind gut 40 Sekunden vergangen. So überfrachtet haben die ihre scheiß Homepage. Das ist einfach unglaublich. Jetzt stell dir mal vor, auf 384, da musst du ja dann fast 2 Minuten warten, bis deren Seite vollkommen geladen ist. Also ein bisschen doof ist die ganze Geschichte schon. Aber mir zeigt es eigentlich, dass man solche Sachen nicht vollständig dem freien Markt überlassen darf. Jedenfalls nicht solchen Quasi-Monopolisten. Und das ist ja nun die Telekom immer noch. Hier müssen Regeln her. Hier muss ganz klar gesagt werden, Kinder, pass auf, da ist eine Grenze. Das, was ihr da verdienen wollt, das ist einfach nur unanständig. So geht es nicht. Ihr könnt nicht sagen, wir müssen die Field-Server bremsen und alle dafür dann bestrafen, sondern wenn, dann muss man eine vernünftige Kalkulation machen und nichts anderes. Aber das, was hier geschieht, das verstößt meiner Meinung nach ganz klar gegen die Netzneutralität, vor allen Dingen auch, weil die Pläne der Telekom ja immer noch vorsehen, obwohl schon was anderes geredet wird, dass die eigenen Angebote nicht mitgezählt werden in diese Drosselung. Das heißt, wenn ich bei der Telekom irgendwelchen Quark lade oder sowas, dann läuft mein Zähler nicht. Gehe ich aber zu irgendeinem anderen Anbieter im Internet, dann läuft der Zähler und irgendwann werde ich gedrosselt. Und wenn ich wieder zur Telekom gehe, da kann ich wahrscheinlich dann wieder schnell laden, obwohl ich gedrosselt bin. Also Kinders, nee, sowas geht einfach nicht. Das ist einfach sachlich nicht in Ordnung. Und hier muss man entweder eine klare Regelung haben von staatlicher Seite, obwohl ich eigentlich dagegen bin, dass wir immer nach dem Staat rufen. Aber hier muss ganz klipp und klar gesagt werden,
Moment,
Schluss.
Ich habe da einen Einwurf. Die Regulierung, die du ansprichst, müsste denn ja von dem größten Eigner der Telekom kommen, dem größten Anteilseigner der Telekom kommen. Das natürlich nicht ganz unproblematisch ist, denn die Telekom-Gewinne gehen denn ja auch wieder in das Staatssäckel rein.
Ja.
Also das mit unabhängiger Regulierung ist in den Besitzverhältnissen nicht möglich, behaupte ich.
Ja, hier muss man tatsächlich sagen, normalerweise, wenn du im Gemeinderat oder im Stadtrat irgendwo sitzt, dürftest du nicht mitstimmen, weil da Eigeninteressen da drin sind. Aber unsere Politiker, die stimmen jetzt da natürlich mit. Wir müssen sehen, was passiert. Ich glaube nicht, leider nicht, dass die Abmahnung wirklich mit von Erfolg gekrönt sein wird. Da müsste mehr passieren, da müsste bundesweit etwas passieren, damit die Telekom zur Vernunft gebracht werden kann, denn sie ist nicht mehr bei Vernunft. Oder wir müssen das Ding wirklich umbenennen in Drosselcom.
Vielleicht will auch nur der Herr Obermann irgendeine Duftnote hinterlassen, damit man ihn nicht mehr zurückholt oder sowas, damit man froh ist, dass er weg ist. Könnte ja auch sein.
Ja, ob sowas von einer einzelnen Person ausgeht, glaube ich nicht.
Aha.
Aber ich bin der Meinung, dass jetzt eigentlich der Zeitpunkt da ist, wo der Gesetzgeber ganz klipp und klar und eindeutig etwas tun muss für die Netzneutralität. Die Netzneutralität muss gesetzlich garantiert werden. Das ist der Zeitpunkt. Das ist jetzt wirklich ganz wichtig, dass jetzt gehandelt wird. Ob jetzt unsere Politiker in diesem Wahljahr das machen, das liegt wahrscheinlich in der Hauptsache an uns. Umso mehr Aufschreien, umso mehr Petitionen es gibt, umso mehr Drohbriefe, gutartig, also nichts Böses machen, ja, es gibt, umso mehr Beschimpfungen es gibt, umso eher wird dieses Thema auch von denen, die es eigentlich nicht verstehen, aber die Gesetze dafür machen, wahrgenommen. Und umso eher haben wir eine Chance, dass wir die Netzneutralität auch künftig in Anspruch nehmen können und sicher sein können, dass es nicht zu solchen Attacken kommt, weil mal einer ein bisschen viel mehr geladen hat, als es sein sollte, dass er dann runtergestuft wird in der Geschwindigkeit, wo er quasi nicht mehr arbeiten kann. Das muss man natürlich auch sehen, dass viele, die von zu Hause arbeiten, in dem Sinne darauf angewiesen sind, auf diese Geschwindigkeit.
Ja, nicht nur die zu Hause arbeiten, sondern auch viele Firmen angewiesen sind.
Ja, die kaufen sich ja andere Tarife und die haben andere Bedingungen. Ja. Für mehr Geld bist du eben neutraler, als wenn du eine arme Socke bist, dann bist du nicht so neutral. Deswegen meine ich ja, wir müssen die Netzneutralität ernsthaft angehen.
Ja, also bist du eine arme Socke.
Genau.
Ja, armer Kerl.
Aber ich kann so viel bezahlen wollen, wie ich will. Bei mir geht's eben nicht schneller. Es sei denn, ich würde mir eine Leitung legen von irgendwo.
Das war schon gut so, sonst hätten wir noch mehr Ärger mit dir.
Ja, und? Das wäre doch was.
Noch schneller reagieren könntest. Ja. Ich habe heute eine E-Mail gekriegt. Eine E-Mail, die ging an info@wolfgang-back.com. Und die wurde ausgeschickt, wenn ich das so hier, so da, wo ich hingehen soll, auf www.geld-immobilien-sicherheit.de Meinung. Und dort meinte man, ich möchte dich nicht weiter beeinflussen, google selbst und staune. Aha, denn da gibt es sogar ein Video. Und es geht hier jetzt um die kalte Fusion. Die kalte Fusion. Das war irgendwann einmal etwas. Ach, du liebe Zeit, da bin ich selbst drauf reingefallen. Da bin ich morgens ganz früh gestartet mit dem Flugzeug zusammen mit dem Kollegen Gläuber nach Genf. Denn da hat sich einer angesagt, das war der Herr Fleischmann, Professor Fleischmann. Der wollte uns zeigen, dass man die Energie ganz anders erzeugen kann, als wir uns das vorstellen, dass man da mit nuklearen Dingen rechnen kann, die, naja, okay, das war etwas, was er uns vorgestellt hat, was aber keiner geglaubt hat. Und es ging dann nachher ganz schön zur Sache. Er hat vorgetragen beim CERN in Genf. Und das ist ja der Wissenschaftstempel von Europa. Und es gab da Leute, die haben darüber nachgedacht und waren ganz begeistert davon. Und es gab Leute, die haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. So einen Quatsch. Und es ging darum, die kalte Fusion, gibt es die oder gibt es die nicht? In der Zukunft, die wir damals so hatten, waren viele, viele Wissenschaftler, die sagten, nee, kalte Fusion auf dieser Art gibt es nicht, kalte Fusion können wir uns abschmücken, kalte Fusion ist ein Traum, der aber nie wahr wird, und kalte Fusion, bitte nein. Aber jetzt ist wieder ein Traum wahr geworden, weil es Wissenschaftler gibt. Zum Beispiel ein Rossis.e aus Italien, der die Sensation uns erklärt, kalte Fusion. Und Andrea Rossi-Eker, das ist er, im italienischen Fernsehen Rai 2. Wenn die sogenannte deutsche Kanzlerin Merkel saubere und billige Energie offen blockiert, bringt das italienische Fernsehen Rai 2 unter dem Titel Kalte Fusion Geheimnisse der neuen Energie am 19.03.2012, das ist schon ein Jahr her, ein Bericht über LENR, Low Energy Nuclear Reaction, etwa Niedertemperatur Nuklear Reaktion, und Andrea Rossis. So, jetzt habt ihr lange zugehört und jetzt seid ihr begeistert davon, dass die kalte Fusion doch funktioniert.
Nur das Datum hat nicht gestimmt. Ich hätte die Sache eher als eine Karnevalsrede betrachtet, wenn ich das gelesen hätte von diesem Rossi oder wie auch immer dieses Rossi.
Ja. Ja, aber was ist denn da? Also eigentlich habe ich mich geschämt dafür, dass ich so drauf reingefallen bin. Dass ich da wirklich in Flieger gestiegen bin, bin nach Genf geflogen, bin da und habe da gewartet auf den der Herr Fleischmann kam und er hatte einen kleinen so einen Aktenkoffer dabei, den hat er geöffnet und ich konnte da reinsehen und ich habe da drin gesehen, in diesem Aktenkoffer war nur eine Toilettenpapierrolle. Das war das. Das ist wichtig, dass man das dabei hat, ne? Aber er hatte sonst nichts dabei. Und es wurde dann eine Vorstellung seiner Erkenntnisse gebracht. Und es waren viele, viele Wissenschaftler da. Und viele Wissenschaftler haben sich von ihm abgewandt. Und einige blieben aber. Was ist denn jetzt da dran? Kann man eine kalte Ente kann man machen, ja, das war's.
Kalten Hund auch.
So eine Bowle.
Einen kalten Hund auch.
Kalten Hund kann man machen.
Ja, aber warum fragst du uns denn? Du bist doch derjenige, der da hingereist ist und du bist doch derjenige, der sich darum gekümmert hat. Kalte Funktion. Dass so etwas möglicherweise irgendwann mal denkbar ist, wenn wir viel mehr Ahnung haben von unserer Welt, von der Materie, von allem, was uns umgibt, lässt sich nicht ausschließen. Aber gegenwärtig ist es einfach eine Illusion, denke ich.
Sehr gut. Jawohl, so denke ich auch darüber. Und Andrea Rossi allerdings hat es geschafft. Die ersten 1-Megawatt-Anlagen sind bereits verkauft. Die kleinen 5 bzw. 10 Kilowatt Anlagen für Ein- und Familienhäuser kommen voraussichtlich Ende 2012. Hallo? Du hast noch keine?
Ja, vielleicht Anfang hat er 2000, Adressen aus dem Irrenhaus gekauft oder so. Ich weiß es ja nicht.
Anfang 2013 auf den Markt zu super günstigen Preisen.
Notier das, also. Notier dir das bitte mal, wir werden das dann überprüfen, du überwachst das bitte für uns und dann lachen wir aber beim nächsten Mal nochmal darüber.
Wir laden den Herrn mit einer funktionsfähigen Anlage ins Fernsehen ein.
Nee.
Aber funktionsfähig. Es ist doch erstaunlich wie Weltmeldungen. Das war eine Weltmeldung mit dem Fleischmann. Das war eine Weltmeldung, die ging überall, in aller Welt ging die, wie Weltmeldungen nach einem gewissen Zeitraum neu aufgegriffen werden und sagen, ja, damals, das haben die alles falsch gemacht. Und jetzt haben wir diese richtige kalte Fusion.
Ja, das große Problem ist eigentlich in dieser Informationsflut, die uns tagtäglich umströmt, das herauszufiltern, was wirklich der Wahrheit am nächsten kommt. Ich kann mir anhören, ob das Arbeitsmarkt ist, ob das die Börsen sind, ob das die Entwicklung von Ölpreisen, Ölmengen ist, ob das andere Energiearten sind, was auch immer. Jeden Tag dreht sich die Meinung und es wird wieder das Gegenteil behauptet. Mal wird der Arbeitsmarkt besser, mal wird er schlechter. Mal kommt die Konjunktur wieder in Gang, mal stürzt sie wieder total ab. Mal schaffen die Portugiesen die Kurve zu kriegen, mal sind sie wieder viel schlimmer dran als vorher. Es wird von jedem alles das geschrieben, was er versteht oder was er nicht versteht. Und das ist eigentlich unser großes Problem. Wir haben keine Qualität mehr in den Informationen, die wir im Internet haben. Das ist die Inflation der Informationen ist hier da und es ist unsere Aufgabe dann herauszufiltern, was davon könnte denn in irgendeiner Art wahr sein. Und was mich da besonders ärgert, das ist einmal die Sprache und auch die populistische Aufmachung von diesen ganzen Online-Diensten da, ob das Spiegel oder Fokus oder die Zeit ist, die Art und Weise, wie da geschrieben wird, es ist nicht nur die Satzstellung, es ist auch die gesamte Wortwahl und die falsche Darstellung von Zusammenhängen. Da muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ja, irgendwas geht hier im Moment kaputt. Ich habe keine richtige, vernünftige Quelle mehr. Und selbst wenn ich Zeitschriften lese wie Bild der Wissenschaft, die ich seit, was weiß ich, Mitte der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts abonniert habe und lese, da muss ich sagen, wenn ich mir da manchmal ansehe, was da in diesen Artikeln drin steht, wie es geschrieben ist, da erschrecke ich einfach und sage, das kann nicht seriös sein, das kann nicht richtig sein, ich kann diesen Artikel überhaupt nicht lesen, wenn der so aufmacht, wenn der so beginnt. Und da frage ich mich, wie soll denn der normale Bürger, der vielleicht mit Physik oder Chemie oder all diesen Sachen gar nicht so die Berührung hat, vielleicht auch der Ausbildung in der Richtung gar nicht hat, wie soll der mit dieser Informationsflut klarkommen? Er ist doch eigentlich den Strömungen und den Manipulierern hilflos ausgeliefert. Wo ist denn der Strohhalm, nach dem er greifen kann? Wo ist denn das feste Ufer, wo er sich hinstellen kann und sagen kann, hier stehe ich und ich weiß, was richtig ist? Wer weiß denn das noch?
Wenn die Verlage sich von den Redakteuren trennen, die noch Fachwissen haben, dann haben wir genau den Effekt.
Ja. Genau, das ist zu teuer. Er muss sich nach alten Adressen umsehen, die er irgendwann einmal gemocht hat. Und wenn er in neue Adressen geht, ist er vollkommen alleine. Und es hilft ihm keiner, da die Haken und Ösen zu finden. Und es muss nicht überall
nach. Aber es gibt auch noch was Schönes. Ich möchte euch von der Lucia etwas berichten. Kennt ihr die Lucia?
Lucia?
Ja, die Lucia kennt man doch. Lucia Puttrich.
Ach, die?
Ja.
Ach, die?
Die geschätzte Dame aus Hessen. Vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Was hat die Dame gemacht? Etwas ganz Tolles. Die fordert, kritisiert und fordert, dass für Apps kein Rückgaberecht da ist. Für Software kein Rückgaberecht da ist. Alles das, was ich kaufe, kann ich letztendlich, wenn ich es über das Fernabsatzgesetz gedeckt kaufe, wieder zurückgeben innerhalb von 2 Wochen. Aber wenn ich eine App kaufe, ja, dann bin ich eigentlich demjenigen, der mir das Ding aufgedreht hat oder von dem ich mir es geholt, geladen habe, seiner Willkür ausgesetzt. Widerrufsrecht gibt es nicht. Und sie sagt jetzt muss aber hier irgendetwas geändert werden. So kann es nicht weitergehen. So geht es gar nicht. Und sie möchte also jetzt, dass ein Rückgaberecht, so wie es für jedes Kleidungsstück verfügbar ist, auch für Apps gesetzlich verankert werden muss. So, und die versucht also jetzt in diese Richtung politisch etwas zu tun und ich finde das sehr, sehr löblich, dass diese Dame sich dafür so einsetzt. Also muss man sagen, die hat verstanden, was ihr Amt mit Verbraucherschutz zu tun hat. Dankeschön, liebe Lucia Puttrich.
Ja, und das ist bei den Apps in der Tat so. Du weißt ja gar nicht, was du da kriegst.
Ja.
Du weißt ja gar nicht, was du kriegst. Ob das dir gefällt oder nicht gefällt. Und wenn du es hast, dann hast es. Und das muss schon die Möglichkeit geben, das zurückzugeben.
Ja, normalerweise ja. Und von vielen Sachen gibt es ja auch gar keine Demo-Version, die man sich ansehen kann. Du musst das Ding kaufen. So, wenn du zum Beispiel im App Store etwas kaufst, da hast du gar keine Rückgaberegelung. Das gibt's gar nicht bei Apple im App Store. Google gibt dir die Möglichkeit, ein Rückgaberecht von 15 Minuten. Sag mal, haben die an der Waffel oder was? Du musst das also laden in Highspeed, vielleicht mit meiner langsamen Highspeed, die ich habe. Dann sind die 15 Minuten vorbei, wenn ich es auf dem Rechner habe. Dann wird's installiert und dann fange ich an zu lernen, wie ich das bedienen kann. Und dann sagen die, 15 Minuten, alles vorbei. Also sowas kann nicht sein. Das ist ein Veralbern der Kunden. Mehr ist das hier nicht. Und einige andere, die machen es eben so, Amazon oder sowas, da bist du wirklich auf Goodwill angewiesen. Da musst du sagen, hier Kinder, das Ding taugt nicht, ich will ich nicht und nimm mal zurück und so. Wenn sie ja sagen, sagen sie ja. Wenn nein, hast einen schwarzen Peter, beziehungsweise ein Loch im Portemonnaie.
Oder aber kaufst bei uns etwas im Job von einem Ritter.
Das ist sein Job, ja.
Und dann hast du eine schöne Mütze, du hast ein schönes T-Shirt, du hast ein schönes Hemd, hast schöne Handschuhe und du hast schönes. Ja, das gibt sehr viel Schönes. Ja. Und das
übrigens, Mütze nehme ich dann auch im Juni mit in Urlaub, denn manchmal weht am Meer ein kalter Wind. Also ist gar nicht so lächerlich, auch im Sommer eine Mütze zu kaufen. Gut, Männers, das war's.
Du fährst wieder nach Dänemark?
Ja, klar.
Ja, klar. Okay. So, das war's für heute, ne? Und Daumen hoch und tschüss.
Und tschüss. Und tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.